Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche und wir sind heute ja am Sonntag Kantate. Wir freuen uns, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen und ich begrüße unseren Prediger von heute Morgen, besonders in unserer Mitte Herrn Georg Leimeroth, früher Missionsleiter. Und ich weiß halt immer nur wieder Kamerun-Tschad-Mission. Ich kann mir den neuen Namen nicht merken, Entschuldigung. Ja, aber manchen von Ihnen ist Herr Leimeroth ja auch schon bekannt. Er hält uns eine Bibelwoche über die Sendschreiben. Da sind Sie dann auch zu den anderen Vorträgen sehr herzlich eingeladen. Und dann haben wir heute auch nochmal extra Besuch, der nur heute da ist. Das ist die Familie Morgun aus der Ukraine. Sergej kennen manche von Ihnen von den Kiewer Bläsern, Jahr um Jahr. Der beste Zugposaunist des Ensembles. Und er ist mit seiner Familie seit einiger Zeit in Deutschland. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute Morgen in unserer Mitte seid. Und jetzt überlasse ich einfach zum Vorspann euch.
Він є поруч зі мною, він підтримка моя. Нім джерела спокою, з ним щасливе життя. Він про мене все знає, кожну думку мою. Він торкається серця, дасть пораду свою. Мій Бог реальний, він сильніший за всіх. Він геніальний. Свій створити він зміг. Мій Бог є світло, в ньому сила моя. Він все моє життя. Він один друг надійний, він є вірний завжди. Він в любові незмінний, він достойний хвали. Він де поруч зі мною, він підтримка моя. Він мій Бог реальний, з ним щасливе життя. Мій Бог реальний. Він сильніший за всіх. Він геніальний, свій створити він зміг. Мій Бог є світло, в ньому сила моя. Він все моє життя. Мій Бог реальний. Мій Бог є світло, в ньому сила моя. Він все моє життя. Він моє життя.
Ja, guten Morgen von unserer Seite. Wir sind eine Familie Morgun, so wie Schwester Magdalena gesagt. Und dieses Lied war über unseren realistischen Gott erlebt. Er will uns helfen. Er ist hilfsbereit und wir leben mit ihm. Das war Text von diesem Lied. Ja, wir lieben Deutschland. In 2017 und 2018 haben wir einen Urlaub gemacht hier und wir haben auch hier gewohnt in Villingen und das war eine wunderschöne Zeit für mich. Aber sowas haben wir nie gedacht und nie vorgestellt. Das war morgens, 5 Uhr morgens am 24. Wir waren wach mit Frau, weil Flugzeuge war so tief. Und wir haben erste Bombe gehört. Mit Frau kommen wir runter, haben wir gebetet. Und ja, was machen wir jetzt? Aber vorher haben wir Sorgen plagt, weil irgendwie innerlich haben wir gespürt, dass Krieg kommt. Und wir haben so geplant, dass wir bleiben zu Hause auf jeden Fall. Weil wir leiten einen Hauskreis und haben auch für Leute entkündigt, falls was passiert, sie können zu uns kommen. Ja, bis 7 Uhr war es so und dann war Ruhe. Dann wieder war okay, wir haben wieder gebetet und habe ich zu meinen Mitarbeitern gefahren. Seit 2019 habe ich eine Hydraulikfirma gegründet und komme ich zu meinen Mitarbeitern und die stehen und ich habe Angst in Augen gesehen. Ja, und dann habe ich für alle einen Psalm von Davids 31 gelesen. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir. Rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meinem Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir himmlisch gestellt haben, denn du bist mein Schutzwehr. Ich weiß nicht, was hat meine Mitarbeiter gefühlt, aber mir war es so leicht und ich habe Gott ganz nah gespürt. Er ist bei mir. Und für mich war das so deutlich. Er ist bei mir. Ich habe nach Hause gefahren. Ich möchte noch mit Sohn zur Post fahren. Aber seit 7 Uhr morgens hat mein Bruder mich angerufen und hat gesagt, Sergej, du musst mit Familie weg. Und jede halbe Stunde hat mich angerufen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, Oleg heißt er. Lass mich in Ruhe. Wir bleiben zu Hause. Um 13 Uhr wollen wir zur Post fahren. Er ruft wieder mich an und sagt, bist du schon unterwegs? Hey Oleg, ich habe doch dich gesagt. Und dann, wir sind richtig bombardiert. Genau um 13 Uhr wir wohnen in Irpin, habe ich vergessen zu sagen. Irpin und Bucha, neben Kiew, diese bekannte Bilder von Erster Krieg, das war unsere Stadt. Und wir haben richtige Bombe gehört und ich sage, hey Oleg, wir sind bombardiert. Und sagt sofort in Auto und wegfahren, weil du bist verantwortlich für deine Familie. Schnell eingepackt und dann erstmal nach Karpate gefahren. Dort waren wir 5 Tage, weil ich habe gedacht, das wird alles schnell, ja, und wir können in einige Tage dann zurückkommen. So hat nicht passiert. Und dann haben wir nach Deutschland gefahren. Unser ältester Sohn, wir haben 4 Kinder, unser ältester Sohn ist 19 Jahre alt und darf nicht mitkommen und in Ukraine geblieben. Und ich als Vater mit 3 Kindern bis 18 Jahre darf ich rauskommen und dann haben wir nach Freiburg gekommen und ich kann noch so viel Wunder erzählen, aber da brauche ich einen ganzen Abend. Wie Gott treu ist, das wünsche ich euch alle und uns. Gott ist hilfsbereit und er will uns helfen und schützen, aber er will auch dass wir vertrauen ihm. Ich möchte noch ist die letzte zwei Verse von diesem Psalm. Und David ist für mich ist ein Vorbild. Er hat so viel in seinem Leben erlebt. Und wir können von ihm viel lernen. Liebt der Herr alle seine Frommen. Der Herr bewahrt die Treuen und er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Seid stark und eures Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf dem Herrn harrt. Ja, für was habe ich gelernt? Erstmal, ich habe nur heute. Mit unserer Firma haben wir so viel geplant für dieses Jahr. Wir haben neue Aufträge gehabt. Wir wollen neue Leute einstellen. Aber soweit, ja, wir müssen planen. Aber alles liegt in Gottes Hand. Und ich habe nur heute. Heute kann ich richtig planen. Ja, und nächste. Am ihm vertrauen. Das ist so wichtig für uns. Und wir singen jetzt noch ein Lied, ein Gebetslied, Gebetslied über Ukraine. Und ich bitte Sie, bitte weiter beten an unser Land. Unser Land braucht Gott. Unsere Menschen brauchen Gott, braucht Gott. Und dieses Lied genau. Lass mein Gebet fließen, du machst Weihrauch. Und das Herz schlägt unanhörlich in dein wunderbares himmlisches Land. Gott, ich bete für die Ukraine. Gott, ich bete für die Menschen. Du vergibst ihnen, du rettest sie und zeigst uns deine Barmherzigkeit. Gott, ich weiß, dass du bei uns sein wirst in seinem Tempel unter dem Himmel. Du hast Freude und Frieden geschenkt. Er hat sein Leben für Menschen. Er hat uns das Buch des Lebens geschrieben.
Тебе наше ім'я і серце лине безупинно, чудовий твій небесний храм.
Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, тих простий, ти спаси. І милість свою нам яви,
Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав. В своєму слові живому ти для життя веління дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них вмирав.
Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму, під небесами радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав.
Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму, під небесами радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав, нас записав.
Амен.
Vielen herzlichen Dank für diesen bewegenden Bericht, für diese wunderschönen Lieder. Einen treuen Gott haben wir. Und das ist, dafür möchte ich einfach besonders danken, dass ihr unseren Blick darauf gelenkt habt, in all dem, was einfach schwer ist in dieser Zeit. Wenn Sie beten möchten für die Familie Morgun, der älteste Sohn heißt Elias. Das kann man sich ja auch gut merken. Ja, dann möchte ich gerne jetzt auch schon noch sagen, was an Infos weiterzugeben ist. Herr Leimeroth wird uns ja nachher die erste Bibelarbeit über das Sendschreiben an Ephesus halten. Und in den kommenden Vormittagen, immer 9.45 Uhr, sind Sie sehr herzlich auch eingeladen zu den anderen Bibelarbeiten. Dann, also heute gibt es viele Einladungen, die zweite Einladung ist für heute Abend. Da findet ein Konzert statt mit Abram Cortinas und Diana Maria Turku, Violine und Klavier, mit vielen wunderschönen Werken um 19 Uhr. Sie sind herzlich willkommen und können gerne auch noch andere mitbringen. Das ist auch ein Abend fürs Herz. Heute Abend und am Dienstagabend bekommen wir wieder Besuch, und zwar von Frau Hanna Weiberle, die jetzt als Missionarin in Kamerun tätig ist und da eine ganz wichtige Arbeit auch tut. Sie hat im Grunde zwei Standbeine. Zum einen kümmert sie sich um das körperliche Wohl der Menschen und hat da eine so gute Arbeit aufgebaut, dass da Regierungsstellen kommen, um dort auch Infos zu bekommen und Input zu bekommen. Und es geht ihr unbedingt darum, dass Menschen Jesus finden. Also Dienstagabend, 19 Uhr. Und das Letzte, was ich jetzt sage, bevor es dann mit einem Lied weitergeht: Wir möchten gerne das Opfer, das Sie heute einlegen, der Familie Morgun mitgeben, für da, wo am nötigsten, weil Sie auch vielen ukrainischen anderen Flüchtlingen helfen. Und einfach, dass wir da ein Stück diese Arbeit auch mit unterstützen. Und dann dürfen Sie jetzt singen, bitte mit Maske. Das Lied 127, auch ein Gebet, liebster Jesu, wir sind hier. 127, die drei Strophen.
Auch ich möchte Sie alle grüßen vor allen Dingen diejenigen, die heute Morgen zu uns gestoßen sind. Und ebenso möchte ich auch grüßen alle diejenigen, die mithören. Ich nehme an, in den verschiedenen Zimmern ein herzliches Willkommen zu dem, was uns alle interessiert, das Wort Gottes. Uns interessiert, dass wir ganz neu, Woche für Woche oder Tag für Tag, auf ihn hören und sein Wort zu uns redet. Und so möchte ich zur Schriftlesung das Wort aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17 lesen. Johannesevangelium 21, 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, das heißt Jesus mit seinen Jüngern am See Tiberias, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht zu ihm ein zweites Mal: Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht zum dritten Mal Jesus zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst du, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das große Vorrecht, dass wir erneut dein Wort hören dürfen, dass wir stille werden dürfen vor dir. Und Herr, wir sagen dir Dank für das große Vorrecht der Freiheit, dass wir uns versammeln können, ungestört, im Frieden, in Freiheit. Herr, unser Herz ist voll Dank dafür. Und Herr, wir bitten dich, gib du uns doch auch die Konzentration, dein Wort so aufzunehmen, dass es unser Leben verändert zu deiner Ehre und dass sich unser Leben auch ganz neu wieder auf dich ausrichtet. Bitte führe und leite du uns an diesem Morgen und segne du dein Wort überall, wo es gelesen, gehört und verkündigt wird. Da rede du und verändere du, damit du gepriesen werdest und das auch unter uns. Amen. Miteinander wollen wir wieder in ein Lied einstimmen. Das Thema unseres Gottesdienstes lautet: Worauf es ankommt. Und dazu möchte ich lesen aus der Offenbarung, Kapitel 2, 1 bis 7. Offenbarung, Kapitel 2, 1 bis 7. Und dort heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast du meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Worauf es ankommt. Wir haben gerade eben gehört, dass es um ein Geschäft ging, wo man viel geplant hat, vorbereitet für die Zukunft. Und da hat man sich Gedanken gemacht, worauf es ankommt. Und so geht es ganz genauso auch in unserem Alltag, sei es nun bei unserer Familie, was ganz wichtig ist, sei es aber auch eben in unserer Aktivität als Mitarbeiter irgendwo in einem Betrieb. Und man hört in letzter Zeit immer wieder die Aussage, wir müssen uns aufs Kerngeschäft konzentrieren. Das bedeutet, man macht sich Gedanken darüber, worauf kommt es eigentlich in unserem Betrieb an? Was ist das Wichtigste? Was ist das Entscheidende? Und wehe dem Betrieb, der sich auf Nebenspuren, auf Nebenwegen bewegt und eben nicht mehr das Kerngeschäft im Auge hat. Aber, wir müssen an dieser Stelle hinzufügen, wehe der Gemeinde Jesu, wehe dem Christen, ich wage es so zu sagen, der sich auf Nebenwegen befindet und nicht mehr als Christ das Kerngeschäft im Auge hat, eben das Wichtigste, worauf es im Glaubensleben ankommt. Und ich denke, wir haben es in dem Text, den ich eben gelesen habe, schon gemerkt, auch in dem Lied, das wir gesungen haben, auch in der Schriftlesung. Da ging es immer wieder und geht es immer wieder um das Entscheidende, worauf es ankommt, auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn wir uns in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit Gedanken machen über die Siebensendschreiben der Offenbarung, der Siebensendschreiben gerichtet an die verschiedenen Gemeinden in Kleinasien, dann entdecken wir auch, worauf es Jesus ankommt. Und das ist das Große, das ist das Entscheidende und das ist das, was wir auch heute Morgen gerade von unseren Geschwistern aus der Ukraine gehört haben. Jesus kommt es auf seine Beziehung zu uns an. Merken wir in der Offenbarung im zweiten Kapitel und auch im dritten Kapitel, wie Jesus seine Gemeinde sucht und wie Jesus das Ziel hat, unter seiner Gemeinde zu sein. Und wir gehen noch ein Stück weiter. Jesus ist es wichtig, bei jedem seiner Jünger zu sein. Ist es nicht bezeichnend, dass er immer seine Jünger nach seiner Auferstehung auch gesucht hat und sie bis zum heutigen Tag sucht und ihnen nachgeht und die Gemeinschaft mit seinen Jüngern und mit seinen Gemeinden pflegt? Und so ist zu dem Kerngeschäft Jesu, wenn ich es so ausdrücken darf, auch die Kernaussage Jesu bezeichnend und für uns so wichtig. Christus hat geliebt die Gemeinde und hat sich für sie selbst hingegeben. Merken wir, worum es ihm geht. Er hat die Ewigkeit verlassen, er hat die Herrlichkeit verlassen für ein Hauptziel, die Rettung der Menschen, die er liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Hauptsache, der Kern der Bibel. Johannes 3, Vers 16. Und dann weiter, dass er der Gemeinde gibt, weil er ein weiteres Ziel hat. Und das lesen wir in Epheser 5, 26, Vers 27, dass er sich selbst darstellte, eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Können wir uns das vorstellen? Diesen Text, wie man auch hin und wieder sagt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Überlegen wir uns einmal, wenn wir daran denken, die Zeit, die wir erlebt haben, Corona, dass es passiert ist, dass viele Gemeinden, weil sie Mitglieder hatten, die verschiedener Meinung im Blick auf dieses Thema waren, sich getrennt haben, sich nicht gegenseitig respektieren konnten, nicht genügend Liebe füreinander hatten, haben sie sich getrennt. Eigentlich doch eine armselige Gemeinde, oder? Und dann hier, worauf es ankommt. Jesus kommt es auf das Ziel an. Darf ich den Text noch einmal lesen? Hören wir genau hin. Dass er sie selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Darum ist auch Jesus in unserer Nähe, um uns vorzubereiten für ihn und für unsere Zukunft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das war auch der Grund, dass Jesus nach der Auferstehung eben nicht zu seinen Feinden gegangen ist und hat gesagt, so würden wir es ganz gewiss machen, hier, ich lebe, Gott hat mich auferweckt vom Tod. Seht ihr jetzt, dass ich Sieger bin? Seht ihr jetzt, dass ich lebe und auferstanden bin und dass ihr mir nichts anhaben könnt? So hätten wir es ganz gewiss gemacht. Aber Jesus hat seine Feinde zurückgelassen und sich konzentriert auf seine Jünger und ist ihnen als erstes begegnet. Auf dem Weg nach Emmaus, gleich nach seiner Auferstehung, den Frauen am Grab und Maria von Magdalena. Aber er geht weiter. Nach seiner Auferstehung hat Jesus den Heiligen Geist gesandt, damit seine Jünger, seine Nachfolger die Kraft bekommen, um mit ihm den Weg in dieser Welt, hin zur Ewigkeit gehen zu können, um eben für diese Gemeinde vorbereitet zu werden, wie ich sie eben gerade erwähnt und genannt habe. Und weiter hat der Apostel berufen, die Gemeinden ins Leben gerufen haben und die Gemeinden aufgebaut haben und Menschen berufen bis in unsere heutige Zeit und immer wieder entstehen neue Gemeinden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir doch auch diesen Blick haben. Wir sind immer wieder entmutigt in unserer Zeit und in unseren geografischen Umständen und Situationen, dass wir sagen, die Gemeinde in Europa geht rückwärts. Es sieht so traurig aus. Verabschiedungen in Kirchen und Gemeinden und. Aber wir müssen auch sehen, Jesus ist seiner Gemeinde nah und er baut Gemeinden in Asien. Er baut Gemeinden in Afrika. Er baut Gemeinden in Gebieten, wo man vorher nie etwas von Jesus gehört hat. Er baut Gemeinden in der islamischen Welt. Wir können es uns kaum vorstellen. Jesus ist gegenwärtig. Und er sagt uns heute und ermutigt uns heute, wie er sagt in Offenbarung 1, 17 und 18, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin lebendig. Das heißt, Jesus ist gegenwärtig. Auch unter uns. Der Auferstandene, der erhöhte Herr, er wendet sich als erstes in der Offenbarung der Gemeinde Ephesus zu. Ephesus war damals eine der wichtigsten Städte in Kleinasien, wo vor allen Dingen Kunst und Wissenschaft eine große Rolle spielte. Und der Verstand des Menschen wurde bewundert und stand auch immer wieder im Zentrum. In dieser Gemeinde Ephesus arbeitete Paulus. Während 3 Jahren, wie ich es gestern schon sagte, und in solch einer Stadt, wo eben der menschliche Verstand bewundert wird und hochgehalten und gepriesen wird, da, wo Wissenschaft eine große Rolle spielte, da musste es doch zu Konfrontationen kommen. Und es kam dazu, so weit, dass ein Aufruhr stattfand und eine Bevölkerung bereit war, während 2 Stunden zu schreien: Groß ist die Diana der Epheser. So etwas müssen wir uns einmal vorstellen. Natürlich wissen wir um Demonstrationen unserer Zeit, aber 2 Stunden so zu schreien und einfach festzusetzen, was für sie das Wichtigste ist und worauf es bei ihnen in Ephesus ankommt. Eben das Wichtigste ist ihre Diana und nicht dieser Jesus, der irgendwo in einem Hinterhof vom Paulus verkündigt wurde. Nein, aber zu diesen Jüngern von Ephesus steht eben der Herr, der Ewige, der Auferstandene. Und er sagt dieser Gemeinde, der sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Es ist Jesus, der die 7 goldenen Leuchter in seiner Rechten hält. Aus dem Kontext ist ersichtlich, dass die 7 Sterne die 7 Gemeinden sind. Und die 7 Gemeinden verkörpern. Das bedeutet, Jesus hält seine Gemeinden in seiner Hand. Und ich möchte so gern heute Morgen ermutigen, dass wir da immer wieder diesen Blick haben, dass Jesus auch bei seiner Gemeinde in der Ukraine ist. Auch in der Zeit des Bombenhagels, so wie wir es auch im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ich bin noch ein Nachkomme des Zweiten Weltkriegs. Aber die Gemeinde Jesu hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg überstanden, überall in dieser Welt, trotz Bombenhagel. Und das bedeutet Sicherheit, Zuversicht. Und die liegt darin begründet, dass Jesus sie und mich und unsere Gemeinde in seiner Hand hält. Jesus selbst sagt in Johannes 10, 28, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn wir entmutigt sind, wenn wir deprimiert sind und wieder einmal Schattenseiten des Lebens sehen, wollen wir nicht immer wieder den Blick auf dieses Wort richten und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn die Gemeinde Jesu sich der Herrschaft ihres Herrn ganz unterstellt, und darauf kommt es an, wird sie in Gefahren auch der Lehrfragen, der Existenz und des Angefochtenseins bewahrt bleiben. Und darf die Gemeinde Jesu und der einzelne Jünger Jesu immer wieder neu sein Führen erleben. Und das ist ja das Kostbare, dass wir zu jeder Zeit mit Jesus reden dürfen. Auch dann, wenn mir der Schlüssel verloren gegangen ist. Weg ist er. Wo steckt er? Und dann ist bei mir immer der gleiche Satz, Herr Jesus, du weißt, wo er liegt. Und welch ein Wunder, immer wieder dieses Geschenk zu erleben. Ach, stimmt, da habe ich ihn hingelegt. Oder da könnte es sein. Diese einfachen, schlichten Dinge, das ist doch nicht weltbewegend. Dazu braucht man keinen Minister. Nein, diese Kleinigkeiten des Alltags, des Lebens. Auch dann, wenn es darum geht, dass ich noch den Zug kriege, hilf mir doch, Herr, gib mir die Kraft, dass ich es schaffe. Und er kann es schenken und schenkt es auch. Wenn ich nur an die Zeit denke, ja, darf ich so sagen, diese 34 Jahre Missionsdienst. Wie oft ging es da um ganz entscheidende Dinge, wo es drauf ankam. Aber wie oft ging es auch um Kleinigkeiten. Darf ich nur ein Beispiel sagen? Ich bin wohl dabei gewesen, Autostopp zu machen. Aber haben Sie schon jemals Zugstopp gemacht? Ich war in einer weiterführenden Ausbildung in Zürich und hatte an dem Abend noch eine ganz wichtige Sitzung. Und dann merkte ich plötzlich, durch die Umstände, in denen ich drin war, ich komme zu spät zum Zug. Und was machte ich? Ich bin durch Zürich, durch die Kasernenstraße gerannt und gerannt und gerannt und dann hinunter die Treppe und die andere Treppe wieder hoch auf den Bahnsteig und siehe da, der Zug fährt an. Und da stand ich da verzweifelt, Herr, warum? Und plötzlich ein furchtbares Quietschen des Zuges, steht still, Türen gehen auf, ich springe rein und er fährt weiter. Und bei der Sitzung war der Personalchef der SBB der Schweiz. ein ganz feiner Mann. Und dann habe ich dieses Wunder einfach bei der Sitzung erzählt. Und dann sagt dieser Personalchef: Georg, das kann ich nicht glauben. Denn jede Bewegung eines Zuges wird bei der SBB registriert. Und das konnte sich der Lokführer nicht erlauben. Aber bei dem Herrn ist es möglich. Und so könnte ich jetzt weiterbrechen, aber ich möchte ja nur sagen, Jesus kümmert sich um dich und mich und er wandelt unter den 7 goldenen Leuchter, die seine Gemeinden bedeuten, und er ist wirksam unter seinen Gemeinden und vor allen Dingen er ist ständig am Werk unter seinen Gemeinden. Und das ist das Herrliche. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Und so, wie nun Jesus sich an unsere Gemeinden wendet, so hat er sich schon damals an die Gemeinde zu Ephesus gewandt. Und wir möchten es in 3 Schritten sehen. Erstens die Qualität der Gemeinde, die Schwäche der Gemeinde und die Rettung der Gemeinde. Diese 3 Schritte sollen uns helfen, diesen Text näher zu betrachten. Und so wollen wir als erstes die Qualität einer Gemeinde betrachten. Jesus, er geht diese Gemeinde sehr persönlich an. Ich kenne deine Werke. Und wir erkennen gleich, diese Gemeinde hatte Gaben, Fähigkeiten. Und diese Gemeinde hat auch auf die Worte Jesu gehört. Paulus hat an diese Gemeinde geschrieben, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Was hat nun diese Gemeinde mit den Werken, die Gott geschaffen hat, getan? Mit all den Gaben, die sie empfangen hat? Jesus sagt, dass sie ununterbrochen im Einsatz war. Er gebraucht hier ein Wort im Griechisch, das nennt sich Kobos. Das heißt ununterbrochen im Einsatz. Kobos bedeutet Arbeit, wo man schwitzt. Arbeit, die äußerste Erschöpfung bewirkt. Arbeit, die herausfordert. Wer in der Gemeinde Jesu steht, sollte Arbeiten nicht fürchten. Wer in der Gemeinde Jesu lebt, mitdenkt, sollte nicht bedauern, wenn er müde wird bei allem Einsatz. Die Gemeinde zu Ephesus zeigt es uns als Vorbild. Und Jesus bestätigt, dass diese Gemeinde bis hin zur Erschöpfung mit diesem griechischen Ausdruck gewirkt und gearbeitet hat. Es gibt einen Ort, wo wir uns nicht scheuen sollten, die Ärmel hochzukrempeln. Das ist der Ort unserer Gemeinde. Denn es geht ja darum, nicht nur, dass wir es schön haben, dass wir es angenehm haben, dass wir schön Gottes Wort und ein erbauendes Wort hören. Es geht auch darum, ja. Aber es geht doch darum, dass eine Gemeinde leuchtet und Leuchtkraft hat und dass die Welt erkennt, dass wir uns untereinander lieben, dass es anders läuft, dass wir andere Prioritäten haben in unserer Gemeinde und wir auffällig werden durch unser Verhalten, weil wir andere Ziele haben. Darum geht es doch. Und das bedeutet für uns als Christen, als Gemeinde, eine Herausforderung. Sind wir bereit, sie immer wieder entgegenzunehmen? Jesus übersieht die Qualitäten der Gemeinde nicht. Er lobt ihre Geduld, die uns ja oft fehlt, wo wir gerade an dieser Stelle oft Not haben, wo wir einfach meinen, es muss doch schneller vorwärts gehen. Aber diese Gemeinde hat eine besondere Geduld, nicht eine Geduld, wo man alles mit sich machen lässt, wo man einfach alles, auch wenn man überfahren wird, das heißt, ich meine mit Worten anderer Menschen und so weiter und so fort, sondern eine Geduld, die mutig ist, aushalten kann und Spannungen ertragen kann. Eine solche Geduld lobt Jesus in der Gemeinde. Eine Geduld, wo man allein auf Jesus schaut und wartet, bis er handelt. Und nicht, bis wir eingreifen und meinen, jetzt muss es unbedingt geschehen. Der Beweggrund alles Wirkens Jesu zu unserer Rettung und sein Arbeiten in unserer Gemeinde ist nichts als Liebe. Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt, die Schwäche einer Gemeinde. Im Grunde, wenn man den Text von Ephesus liest, dann muss man doch sagen, das ist eine vorbildliche Gemeinde. Eine bessere kann man gar nicht finden. Ja, sie ist vorbildlich, aber wenn doch dieses Aber in diesem Sendschreiben nicht stehen würde. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Seine Flammenaugen, so wie sie in Kapitel 1, Vers 14 beschrieben werden, sie durchblicken alles. Eben unser Thema lautet ja von unserer Freizeit, einer, der den Durchblick hat. Und er hat auch den Durchblick in Ephesus. Ein Mensch, das sagten wir gestern Abend, sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht hinein in die Gemeinde. Und er sieht die Beweggründe der Gemeinde. Denn hinter aller Arbeit, egal wo sie getan wird, und hinter jedem Dienst, steht ein Beweggrund. Und dieser Beweggrund ist wie ein Nerv, wie ein Motor. Und dieser Beweggrund, er bewirkt praktisch, was wir als Ziel haben, worauf wir hinaus wollen. Und das ist immer die Frage und die entscheidende Frage. Was ist der Beweggrund unseres Handelns? Aber in der Gemeinde geht es um mehr. Was ist der Beweggrund, dass ich mich in der Gemeinde befinde und dass ich Jesus folge? Wenn es mit dem Beweggrund unseres Lebens nicht klar ist, sondern dass wir einfach dahin leben und uns nicht immer wieder neu Gedanken machen, was ist eigentlich der Beweggrund meines Handelns, Tuns, Denkens und so weiter, dann verläuft unser Leben und wird zu einem sinnlosen Leben. Und den Beweggrund spricht Jesus in der Gemeinde zu Ephesus an. Es fehlt die Liebe. Es fehlt die Wärme bei allem Tun. Es fehlt das freudige Aufschauen auf Jesus. Der Beweggrund Jesu, um uns nahe zu sein, ist seine Liebe zu uns und dann, weil er uns gerettet hat, aus Liebe, am Kreuz von Golgatha. Und zwar aus völliger Liebe. In unserem Glauben geht es nicht um Religion. Dass uns das klar ist und dass wir immer wieder daran denken, wir folgen nicht einer Religion. Religion ist immer, und ich behaupte es hier und bin auch voll und ganz überzeugt davon, vor allen Dingen, wenn man Religionen erlebt hat im Alltag. Das ist etwas Schreckliches. Die Angst, die wir erlebt haben von Menschen in verschiedenen Religionen, ich denke nur an den Animismus, die tägliche Angst, von der diese Menschen begleitet werden. Aber Religion ist immer ein Produkt des Menschen. Von unten nach oben im Streben zu dem Höheren, der irgendwo sein muss und dem man gefallen muss. Und wehe, man gefällt ihm nicht und tut etwas nicht, wie es sein sollte. Dann kommt die Bestrafung, dann kommt das Gericht. Religion, haben wir verstanden, ist das Produkt des Menschen. Aber was ist der Glaube an Jesus? Der Glaube an Jesus ist ein Verhältnis von Person zu Person. Da geht es um Beziehung. Das ist Glaube. Das ist etwas ganz anderes als Religion. Und darauf kommt es Jesus an. In dieser Beziehung ist die Liebe das Kerngeschäft, wie ich es zu Anfang sagte. Und wenn Jesus uns so geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dann möchte er, dass wir ihn wieder lieben. Haben wir es verstanden? Denn es geht ja um eine Beziehung. Und nun bedauert Jesus und schmerzt es Jesus, dass diese Liebe in Ephesus nachgelassen hat. Die erste Liebe existiert nicht mehr. Merken wir, hier geht es nicht nur allgemein um Liebe. Jesus möchte mehr. Er möchte die erste Liebe. Und wie sieht diese erste Liebe aus? Gott gibt uns Anschauungsmaterial beim Betrachten von zwei jungen Menschen, einem jungen Mann und einer jungen Frau, die verliebt sind ineinander. Und wie sieht das aus? Eine Braut und auch ein Bräutigam. Sie sind glücklich, wenn sie die Zeit einer Gemeinschaft, des Zusammenseins erleben dürfen. Das ist erste Liebe. Sie sehnen sich danach. Und so ist es ganz genauso in unserem Glaubensleben mit Jesus. Dass wir uns danach sehnen, mit Jesus täglich, stündlich Gemeinschaft zu haben. Erste Liebe ist, dass wir täglich warten auf sein Kommen. Ich erinnere mich so gut an die Zeit, als wir verlobt waren. Da stand ich in Böblingen auf dem Bahnhof und wartete auf meine Braut. Unvergesslich, wie sie dann die Treppe hochkam. Oh, ein ganz normaler Bahnhof. Ganz normales Wiedersehen, nein. Wir waren verliebt. Das war der Unterschied. Und das ist es ja. Dieses immer wieder Warten auf ihn. Herr, wann kommst du? Verliebte sind füreinander begeistert. Und sie können nicht aufhören, anderen davon zu erzählen. Über die Braut oder über den Bräutigam. Und so ist es gleich in unserem Glaubensleben. Evangelisation und Mission, wo wir von Jesus berichten können, wo wir weitersagen können in dieser Welt. Das ist so entscheidend, dass wir von der Liebe Jesu zu uns berichten und anderen Mut machen, doch diese Liebe anzunehmen. Liebe zu Jesus sollte keine halbe, und prüfen wir uns darin immer wieder neu, sondern eine völlige Liebe sein. Hingabe mit halbem Herzen ist keine Hingabe. Aber jetzt die Frage, ist es möglich, dass wir wieder zur ersten Liebe finden können, wenn wir feststellen müssen, unsere Liebe zu Jesus ist lau geworden? Gibt es eine Möglichkeit, diese brennende Liebe, wenn Sie diese einmal erfahren haben, wiederzufinden? Meine Antwort, ja. Und noch einmal ja. Es gibt einen Weg zurück. Und Jesus bezeichnet ihn ganz kurz. Tue Buße. Merken wir, worum es hier geht? Ist doch interessant. Wenn wir gesündigt haben, irgendetwas gesagt haben, was nicht gestimmt hat, wenn wir irgendetwas getan haben, was nicht in Ordnung war, wenn wir wirklich in Sünde gefallen sind, dann müssen wir doch Buße tun. Ja, dann müssen wir auf die Knie gehen und um Vergebung bitten, denn das ist wirklich etwas Schlimmes. Aber merken wir hier, weil du die erste Liebe verlassen hast, tue Buße. Selbst darüber. So wichtig ist es Jesus mit der ersten Liebe. Tue Buße. Und da dürfen wir zu ihm kommen. Was ist das ganz Entscheidende in einem Eheleben, dass Harmonie und Liebe zueinander und auch die erste Liebe zueinander bestehen bleibt? Was ist das Maßgebende in einer Ehe? Vergebung. Dass wir die Möglichkeit haben, Vergebung zuzusagen und um Vergebung zu bitten. Vergebung ist das Entscheidende in unserem Eheleben. Und auch in Gemeinschaften, wo Freundschaften existieren, wo man miteinander auf dem Weg mit Jesus unterwegs ist und so weiter, auch wenn man nicht verheiratet ist. Da geht es immer wieder darum, dass man sagen kann, vergib mir. Und wenn du merkst, mit meiner Liebe zu Jesus stimmt es nicht mehr, dann kommen sie. Tun Sie doch Buße und gehen Sie doch den Weg wieder ganz neu. Und ich darf sagen, es gibt kaum etwas Schöneres, etwas Größeres, als wieder mit ganz neuer Hingabe zu Jesus den Weg weiterzugehen. Mit Freuden, wieder Klarheit im Glauben zu haben. Und wenn Sie vielleicht jetzt sagen, ja, Liebe zu Jesus, ach, das ist etwas, da kann ich nichts mit anfangen. Und mit erster Liebe schon gar nicht. Haben Sie die erste Liebe Jesu schon erlebt? Die Rettung durch seine Tat am Kreuz von Golgatha. Wenn Sie das noch nicht erlebt haben, was Liebe zu Jesus bedeutet, dann kommen Sie doch zu ihm. Und Sie werden es erfahren. Als ich zum Glauben gekommen bin, hätte ich die ganze Welt umarmen können. Das ist erste Liebe. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und wenn Sie gemerkt haben, Ihre Liebe hat zu Jesus hat nachgelassen, tun Sie es doch. Ich möchte Ihnen sogar raten, dann gehen Sie doch auf die Knie und sagen Sie einfach, vergib mir, Herr Jesus. Ich will mit dir neu anfangen. Du weißt alle Dinge, du weißt, da ich dich lieb habe, hilf mir jetzt zu einer brennenden Liebe für dich. Und Jesus sagt zum Schluss des Sendschreibens an Ephesus, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradies Gottes ist. Was heißt das? Holz des Lebens oder Baum des Lebens? Es ist nichts anderes als die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, woraus alle Kraft fließt, woraus Leben fließt, woraus Herrlichkeit fließt, wie ich sagte eben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist etwas Gewaltiges. Und das dann zu erleben, eine ewige Lebensgemeinschaft in der ersten Liebe zu erfahren. Da lohnt es sich, heute, morgen und in Zukunft meine Liebe und unsere Liebe zu Jesus zu klären. Amen. Wir wollen jetzt miteinander die Strophe 3 und 6 singen von dem Lied Liebe, die du mich zum Bilde, Lied 255. Wir möchten stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, dir wollen wir danken, dass du die Herrlichkeit und die Ewigkeit verlassen hast und nicht auf deine Rechte verharrt hast, sondern bereit warst, in die Finsternis, in die Dunkelheit der Menschheit zu kommen und in die Dunkelheit dieser Erde, wo nichts anderes als Schuld und Sünde vorhanden war und ist und wo der Fürst dieser Welt die Regentschaft hat. Herr, wir danken dir für deine Tat, die du auf Golgatha vollbracht hast. Wir danken dir, dass du es getan hast aus lauter Liebe zu uns. Bitte, hilf uns doch, dass der Beweggrund unseres Glaubens wieder ganz neu klar wird und wir dich wieder lieben. Und das nicht gerade so, sondern von ganzem Herzen. Mit der Liebe, wie du es wünschst, mit der ersten Liebe, wo du als erstes zum Zuge kommst in unserem Alltag und in unserem Leben und du der Herr unseres Lebens bist. Schenke du dazu Gelingen. Und du kannst es bewirken auch in unserem Leben durch die Kraft deines Geistes. Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest in unseren Alltag hinein, dass du uns hilfst, den Glauben ganz praktisch zu leben und dich zu ehren. Und Herr, wir bitten dich ganz besonders auch heute Morgen für all die Geschwister, die verfolgt werden. Gib ihnen deine Kraft. Hilf ihnen, dass sie dich weiter lieben können von Herzen, auch in der Verfolgung. Und führe du sie. Und da, wo sie gefangen sind, misshandelt werden, da befreie du sie. Und Herr, wir möchten dich ganz besonders auch heute Morgen bitten, für die ukrainische Bevölkerung und für die Gemeinden in der Ukraine, dass du sie stärkst und ermutigst und dass du sie erleben lässest, dass du ihnen nahe bist. Wir bitten dich auch für die Geschwister, die unter uns sind aus der Ukraine, dass du mit ihnen bist und sie segnest, begleitest und ihre Zukunft klärst. Und Herr, so bitten wir dich für alle Geschwister, die sich in Kriegsherden, Kriegsgebieten und in Flüchtlingslagern befinden. Stärke sie auch heute Morgen und in der nächsten Zeit. Herr, und in all dem wollen wir dich gemeinsam bitten mit dem Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für alle, die es möglich ist, aufzustehen, möchte ich bitten, aufzustehen, damit wir miteinander den Segen unseres Herrn empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Tag und eine gesegnete neue Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.